Wunderbarer Jesus, dieses Stichwort und die Begeisterung über Jesus hat sehr viel mit dem heutigen Bibeltext zu tun, Matthäus 17, Vers 1 bis 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den 3 Jüngern, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Geschichte berichtet von so einer Art Gipfeltreffen. Und dieses Gipfeltreffen, das ist ein Treffen von 3 ganz wichtigen Personen, von Mose, Elia und von Jesus. Und dann sind noch 3 andere dabei. Die haben keine so richtige Funktion, aber sie sind dann später total begeistert von dem, was sie da mitbekommen, von diesem besonderen Ereignis, von diesem Gipfeltreffen. Ich möchte was sagen zu den 2 anderen außer Jesus, die mit dabei waren. Wer erscheint dort auf dem Berg? Es erscheint Mose. Von Mose haben wir in der Schriftlesung schon gehört, dass er ein ganz besonderer Mensch war, der Gott auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen durfte. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte von dem Dornbusch. Und aus dem Dornbusch raus redet dann Gott Mose an und er offenbart ihm seinen Namen, dieses geheimnisvolle Ich bin, der ich bin. Da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet. Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist im Hebräischen die gleiche Formulierung. Das bedeutet, dass sich Gott nicht völlig greifen lässt, zumindest im Alten Testament nicht. Es bedeutet aber vor allem, dass Gott selber seine Identität festlegt. Also er von seinem Wesen her legt fest, wer er ist und er wird uns zeigen in der Begegnung mit ihm, was das für uns bedeutet. Und damit verbunden ist dieser bekannte Name von Gott, Jahwe, das haben bestimmt etliche schon mal gehört. Das ist im Hebräischen sehr ähnlich an dieser Formulierung, ich bin, der ich bin dran. Mose also einer, der Gott besonders nahe war im Alten Testament. Und er war auch derjenige, der die Gebote Gottes bekommen hat und der sie dem Volk weitergegeben hat. Und die Formulierung, die hier auf Jesus angewendet wird, später, auf ihn sollt ihr hören, könnte man fürs Alte Testament eigentlich auf den Mose beziehen. Die Juden, das Volk Israel, die sollten auf Mose und auf seine Weisungen hören. Und dann noch was, Mose ist einer, der auch mal erleben durfte, wie herrlich das ist, Gott persönlich zu begegnen. Und dann heißt es, als er Gott auf dem Sinai begegnet ist, er hat so sehr gestrahlt, dass er sein Angesicht verhüllen musste. Können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, der hat total geleuchtet, weil er von der Herrlichkeit Gottes so überwältigt war. Manche kennen vielleicht die bekannten Darstellungen von Mose mit den Hörnern. Das ist eine Fehlübersetzung, weil das Wort Horn, also das Horn von einem Stier, das ist das gleiche Wort wie das Wort für Kraft und Herrlichkeit. Und deshalb hat man dann später, weil man das nicht genau verstanden hat, dass es eigentlich heißen müsste, er war voll von der Herrlichkeit und von der Kraft Gottes, hat man ihm diese Hörner hingeklebt. Das sind also bis ganz bekannte Michelangelo und alle ganz bekannte Darstellungen. Aber es heißt eigentlich, er strahlt diese Herrlichkeit Gottes aus. Und all das ist im Alten Testament mit Mose verbunden. Er hat den Namen Gottes gehört. Er hat die Gebote gebracht, auf ihn sollte man hören. Und er strahlt die Herrlichkeit Gottes ab. Und dann gibt es die andere Figur neben Jesus, und die ist genauso wichtig, das ist nämlich Elia. Und Elia ist im Alten Testament zusammen mit Henoch der einzige Mensch, der keinen natürlichen Tod sterben musste. Henoch und Elia wurden in den Himmel entrückt. Auch das ist eine Parallele zu Jesus, der auch in den Himmel aufgefahren ist nach der Auferstehung. Und die Juden in der Zeit von Jesus, die hatten eine ganz, ganz große Sehnsucht und Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Das ist die Hoffnung, die sie mit dem Messias verbunden haben. Und sie haben gedacht, Mensch, es müsste doch jetzt so sein, bevor der Messias kommt, dass der Elia nochmal auf diese Erde kommt und den Weg vorbereitet. Und eine von den interessanten Fragen im Neuen Testament ist, ob nicht doch Johannes dieser Elia ist, der den Weg von Jesus vorbereitet. Johannes ist der Vorbereiter von Jesus, so wie die Hoffnung war, dass Elia den Messias vorbereitet. Man könnte also zusammenfassen, die zwei wichtigsten Figuren im Alten Testament, die treffen sich hier mit Jesus. Einmal Mose, der die Gebote bekommen hat, und dann Elia, der direkt in den Himmel aufgefahren ist. Und die Begegnung mit Jesus, die muss großartig gewesen sein. Die Jünger waren total begeistert und Petrus, der hat sogar die Idee, dass er Hütten baut, damit Elia, Mose und Jesus dort bleiben können und die Jünger mit dabei, weil es so genial und so wunderschön ist. Mir ist eingefallen, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Das ist aus dem Faust. Der sagt auch, wenn ich einen genialen Moment im Leben habe, dann gebe ich alles dafür her. Ich bin da ein bisschen skeptischer, ist vielleicht auch Typsache, aber es gibt diesen Gedanken, ein perfekter Moment im Leben und ich gebe alles dafür her. So ein bisschen hat Petrus gedacht, das ist ja der Hammer, wie schön das jetzt ist mit Jesus, mit Elia und mit Mose, so soll es immer bleiben. Aber ihm wird es noch nicht geschenkt. Das wird uns erst in der Ewigkeit geschenkt, dass alles vollkommen und perfekt ist. Und dann ist es nicht nur ein Augenblick, sondern dann ist es für immer so. Hier auf dieser Welt sind wir noch in der Spannung drin. Und Petrus, Johannes und Jakobus, die mussten auch wieder in die Spannung rein. Und die haben dann viele großartige Dinge mit Jesus erlebt, aber eben auch viel Schweres. Und das macht, glaube ich, unser Christsein bis heute aus. Wir erleben Wunder, wir erleben aber auch Schweres. Und es ist Gottes Geheimnis, warum bei manchen das Schwere auch mehr ist. Aber er führt uns durch beides hindurch, durch die Wunder und durch die schweren Dinge. Und worauf kommt es jetzt in dieser Geschichte an? Also Petrus ist begeistert von dieser Herrlichkeit Gottes, die da strahlt. Mose und Elia, die zwei wichtigsten Figuren im Alten Testament. Aber letztlich kommt es nur auf einen einzigen Satz an. Und den redet Gott, der Vater im Himmel, selber. Und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Da stecken zwei Dinge drin. Das erste, wer ist Jesus? Und das zweite, was bedeutet es für uns? Wer ist Jesus? Er ist Gottes eingeborener Sohn, er ist dem Wesen nach Gott. Und das kann man gar nicht groß genug machen, diese Grundüberzeugung von uns als Christen, dass Jesus ein göttliches Wesen hat. Er unterscheidet sich also von den Menschen Mose und Elia. Und er unterscheidet sich auch von den vielen Genies auf dieser Welt, von Albert Einstein oder von Johann Sebastian Bach. Es gibt geniale Menschen, aber Jesus ist seinem Wesen nach göttlich. Und er bringt uns das Wesen Gottes. Er bringt es in unsere Welt und in unser persönliches Leben. Und damit verbunden mit dieser Überzeugung und mit diesem Glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist eigentlich völlig logische Konsequenz, dass wir auf ihn hören. Und dass wir sagen, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist es ja besonders wichtig und besonders interessant, was er über Gott sagt. Dann unterscheidet sich das, was er uns bringt, ganz grundsätzlich von den guten Gedanken über Gott, die irgendwelche Philosophen sich gemacht haben oder irgendwelche anderen Menschen. Wenn wir auf Jesus hören, dann kriegt man direkt die Nachricht und die Botschaft vom Himmel, wie Gott uns sieht und was er von uns will. Und deshalb ist es so zentral, dass wir in dieses Buch hier reingucken. Und deshalb ist es auch zentral, dass man mit den Geschichten von Jesus anfängt. Es ist also nicht irgendwie Zufall, dass wir sagen, die Gleichnisse von Jesus sind so zentral oder seine Reden und seine Wunder, sondern da schauen wir Gott ins Angesicht, da bekommen wir direkt mit, worum es bei Gott geht und dass er uns liebt. Und zusammenfassend kann man sagen, die ganzen Geschichten und die ganzen Ereignisse, die mit Jesus zusammenhängen, die reden immer davon, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass er möchte, dass wir zu seinen Kindern werden. Das ist vielleicht die Quintessenz. Gott ist der Vater im Himmel und er will, dass wir seine Kinder werden. Wir sind es nicht automatisch, sondern wir werden es. Wir sind adoptiert. Jesus ist im Wesen nach und wir werden adoptierte Kinder Gottes. Und diese Adoption, die können wir aber selber entscheiden. Wir können sagen, hey, wir glauben dir jetzt. Wir glauben, dass du mich geschaffen hast, dass du mich liebst und dass du mein Vater im Himmel sein willst. Und wenn man da ein Ja dazu findet, dann ist man Gottes Kind. Das reicht schon aus. Dann wird der Weg mit Gott spannend und man kann dazulernen und wachsen im Glauben alles. Aber grundsätzlich geht es darum, hey, ich freue mich drüber, dass du mein Vater im Himmel bist und ich möchte als dein Kind leben. Und deshalb auf ihn, auf Jesus, sollt ihr hören. Und am Schluss von der Geschichte passiert was ganz Komisches. Wenn man sowas Geniales erlebt, dann müsste man das doch eigentlich alle weitererzählen. Aber Jesus sagt, ihr müsst noch ein bisschen warten. Ihr sollt erst von diesem Ereignis weitersagen und erzählen, wenn ich auferstanden bin, wenn ich endgültig den Tod besiegt habe. Und die Jünger, die haben das befolgt. Matthäus ist ja selber ein Jünger, der es von den anderen gehört hat. Markus ist ein Schüler von Petrus wieder. Und so haben wir dann die Geschichten mitbekommen. Und nach der Auferstehung haben sie es erzählt. Und seither haben wir diese großartige Geschichte, auch wo so zentral drinsteht, worum es eigentlich geht. Wer ist Jesus? Und weil er Gottes Sohn ist, sollen wir auf ihn hören. Das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir das auch so annehmen, dass wir das Zentrale zentral lassen und sagen, hey, darum geht es vor allem, dass wir auf Jesus und auf seine Stimme hören und dass wir Gottes Kinder sind. Amen.